Ich hatte gerade schon erwähnt, ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder. Meine Frau und ich, wir sind seit 26 Jahren verheiratet. Das heißt, wir hatten vor gut anderthalb Jahren Silberhochzeit und wir haben eine Reise nach Florenz unternommen. Sind noch nie dort gewesen, waren also eine Woche in Florenz und da gibt es ja eine ganze Menge Kulturgüter zu sehen. Meine Frau und ich, wir haben unter anderem die wohl berühmteste Skulptur der Kunst- und Kulturgeschichte betrachtet. Was könnte das sein? Die berühmteste Skulptur der Kunstgeschichte. Hat jemand eine Idee? Ja? Das ist der David. Genau, das ist der David von Michelangelo. Eine ganz imposante Skulptur. 5,17 Meter hoch, 5 Tonnen schwer. Steht in Florenz. Ich wollte euch gerne mal ein Bild vom David mitbringen, habe das auch getan, aber hatte da ein kleines Problem in der Vorbereitung, weil diese Skulptur ist nicht so gut geeignet für einen Gottesdienst, ne, um diese Figur zu zeigen. Deshalb habe ich mal ein bisschen nachgebessert. Also da ist der David, so kann man ihn ein bisschen besser betrachten. Also eine ganz imposante Skulptur, 5,17 Meter hoch, 5 Tonnen schwer, aus ganz feinem und kostbarem Marmor hergestellt. Diese Skulptur hat eine interessante Entstehungsgeschichte, die ich mal versuche, ganz kurz nachzuzeichnen. Wie kam es zu dieser Skulptur? Im 15. Jahrhundert wollten die Wollweber in Florenz, die sehr reich waren, gerne so eine Skulptur haben, sind auf die Suche gegangen, zunächst mal nach einem großen Marmorblock, den haben sie gefunden, und haben dann einen Künstler gesucht, der aus diesem Marmorblock eine Skulptur gestaltet. Sie sind gelandet bei Agostino di Duccio, einer der bekanntesten Bildhauer der damaligen Zeit. Er fing an zu arbeiten an diesem Marmorblock und gab nach kurzer Zeit auf. Danach gingen die Wollweber wieder auf die Suche und landeten bei Antonio Rossellino. Auch er, ein sehr bekannter Bildhauer seiner Zeit, fing an zu arbeiten und stellte die Arbeit auch nach einer Zeit wieder ein. Warum? Dieser Marmorblock war irgendwie unförmig. Es fehlte, wenn man sich so den David versuchte vorzustellen, für den linken Unterarm fehlte Material an diesem Block. Und niemand kam damit zurecht. Dann lag dieser Marmorblock lange Zeit, 30 Jahre, in einem Klostergarten, bis Michelangelo vorbeikam. Er sah diesen Marmorblock, er übernahm diesen Auftrag und fing an zu arbeiten. Er arbeitete 3 Jahre an diesem Marmorblock und er verbarg sich in einer Scheune, arbeitete daran, niemand sollte seine Arbeit sehen. Erst als sie fertig war, hatte dann die Tore geöffnet und man konnte diese Skulptur sehen. Als Michelangelo mal gefragt wurde, wie er denn so seine Skulpturen macht und warum er gerade an dieser Skulptur weitergearbeitet hat, da hat er folgenden Satz gesagt. Und der ist sehr bedeutsam. Michelangelo hat gesagt, wenn er anfing bei Skulpturen zu arbeiten, er sagte: Ich sehe sie, sie stecken schon im Berg drin, ich muss sie nur noch herausholen. Also er sagt, wenn er so einen Marmorblock hat, und so war das auch mit diesem Block in dem Klostergarten, er schaut sich diesen Marmorblock an und dann sagt er, dann sehe ich schon die fertige Skulptur, ich sehe sie, sie steckt schon im Berg drin, ich muss sie nur noch herausholen. Ja, wenn das so einfach ist, dann hätte ich auch Bildhauer werden können. Das ist ein sehr bemerkenswerter Satz. Ein Künstler muss die fertige Arbeit sehen. Schon zu Beginn, bevor er anfängt, muss er die fertige Arbeit sehen. Sonst weiß er nicht, wo er was wegzunehmen hat, wo er polieren soll, wo er schleifen soll, an welchen Stellen er arbeiten soll. Er muss wissen, was rauskommt. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Der Apostel Paulus, ich nenne das mal so, war ein geistlicher Michelangelo. Er arbeitete an Menschen Und er sah schon von vornherein, was einmal rauskommen soll im geistlichen Sinn. Er schreibt das im ersten Timotheusbrief. Er schreibt im ersten Timotheusbrief an den jungen Timotheus. Er schickt ihn in eine Gemeinde und er sagt, Timotheus, arbeite an dieser Gemeinde. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie bitte auf. 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Da lesen wir ab Vers 3, was Paulus diesem jungen Timotheus mitgibt. In Vers 3 heißt es, so wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteiltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. So, und dann in Vers 5 kommt das Ziel, das Paulus für so als geistiges Ziel für die Menschen, mit denen Timotheus arbeiten soll, formuliert. Das Ziel, oder man könnte auch sagen, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Endziel. Paulus sagt dem Timotheus, geh in diese Gemeinde und lehre dort, unterrichte, ermahne, so könnte man das Wort auch übersetzen. Und diese Ermahnung hatte diese Gemeinde wohl nötig. Paulus schreibt ja in Vers 4, in dieser Gemeinde, da ging es mehr um Fabeln als um das Wort Gottes. Das ist schon eine recht deutliche Formulierung, die Paulus hier gebraucht. Und es ging um endlose Geschlechtsregister, über die gesprochen wurde und die Streitfragen hervorbrachten, aber die diesen Verwalterdienst Gottes, die das Werk Gottes in der Gemeinde nicht voranbrachten. Und Paulus sagt, lass diese Dinge weg, lass die Fabeln beiseite, wende dich neu dem Wort Gottes zu, lass diese endlosen Diskussionen über Nebensächlichkeiten, sondern konzentrier dich mal auf das Ziel, denn am Ende des Lebens soll bei jedem Gläubigen das herauskommen. Gott arbeitet an dir und an mir und er möchte, dass am Ende das rauskommt. Gott nimmt im Lauf unseres Lebens vieles weg. Er schlägt Dinge weg, die nicht zu diesem Ziel gehören. Gott schleift, Gott poliert und Gott arbeitet langsam eine Person heraus, die sich so zusammenfassen lässt. Was ist das Endziel? Nur das Endziel, Paulus sagt, das ist also Gottes Ziel mit meinem Leben. Paulus sagt, das Endziel ist Liebe. Das verwundert uns erstmal nicht. Denn als Jesus gefragt wurde, was ist das größte Gebot, was hat er gesagt? Liebe. Und zwar Liebe zum Herrn und Liebe zum Nächsten. Das verwundert uns also gar nicht, wenn Paulus über das Endziel nachdenkt, dass Liebe rauskommen soll, da wären wir auch noch drauf gekommen. Aber dann sagt Paulus, diese Liebe lässt sich ganz konkret beschreiben, sie besteht mindestens aus drei Dingen, und zwar aus diesen hier. Diese Liebe geschieht, sagt Paulus, aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Und diese drei Dinge, die gucken wir uns heute Morgen mal an. Das ist das, was Gott aus deinem und meinem Leben machen möchte. Der erste Gedanke. Gott möchte, dass in unserem Leben Liebe deutlich wird, die aus einem reinen Herzen geschieht. Was ist damit gemeint? Nun, dieses reine Herz, das kommt an manchen Stellen in der Bibel vor. Ich lese uns mal zwei Stellen. Zunächst mal der Psalm 51, der uns nicht ganz so unbekannt sein dürfte, gerade wenn wir das Lied gerade aufmerksam betrachtet oder zugehört haben. Psalm 51. Ich lese uns mal die Verse 9 bis 12. Psalm 51, der Psalm, der von David geschrieben wurde, als der Prophet Nathan zu ihm kam. Er hatte Ehebruch begangen mit Bathseba und der Prophet Nathan kommt zu ihm. Und jetzt betet David Folgendes, Psalm 51 ab Vers 9. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine jauchzen, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Und jetzt kommt es in Vers 12. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Hier ist es so und auch an anderen Stellen, dass das reine Herz in enger Verbindung steht mit Sündenvergebung. Das Herz ist der innere Mensch. Herz meint nicht nur unser Gefühl, so wie wir das heute vielleicht schnell denken würden. Herz meint in der Bibel immer den gesamten inneren Menschen. Alles, was uns innen bewegt, Gefühle, Gedanken, das Gewissen, unsere Entscheidungen werden im Herzen getroffen. Also alles, was im Inneren geschieht, das meint das Herz. Das kann in Sünde fallen, das kann also Wege gehen, die Gott nicht gefallen. Und dann zeigt uns die Bibel aber auf, dass unser Herz wieder rein werden kann, durch Vergebung. Wenn Paulus jetzt also sagt, das Endziel eines gläubigen Menschen ist, dass er Liebe hat aus einem reinen Herzen, dann heißt das nicht, dass er sündlos geworden ist, also keine Sünde mehr hat, sondern dass er ganz schnell bereit ist, sein Herz wieder reinigen zu lassen. Ein von Gott veränderter Mensch redet Sünde nicht klein, redet Sünde nicht schön, kehrt Sünde nicht unter den Teppich, sondern ein von Gott veränderter Mensch weiß, dass er, solange er hier auf Erden lebt, ein Sünder bleiben wird. Wir alle, egal wie lange wir mit dem Herrn unterwegs sind, werden in Schuld fallen, werden in Sünde fallen. Und dann gibt es aber einen Ort, wo uns Sünde vergeben werden kann. Jetzt könntest du sagen, ja, das ist doch vollkommen normal für einen Christen, wenn er in Sünde fällt, dass er dann damit zum Herrn geht und es sich vergeben lässt. Nein, ich glaube, das ist nicht normal. Ich glaube sogar, je länger man mit dem Herrn lebt, desto stärker steht man in der Gefahr, Sünde unter den Teppich zu kehren. Als ich gläubig wurde, ich bin mit 20 Jahren Christ geworden, komme aus einem ganz nicht christlichen Umfeld, bin mit 20 Jahren Christ geworden, da war das für mich eine Selbstverständlichkeit. Sobald ich Sünde in meinem Leben wahrgenommen habe, bin ich damit zum Herrn gegangen, habe um Vergebung gebeten. Je länger ich lebe, desto mehr merke ich bei mir die Tendenz, es geschieht Sünde in meinem Leben. Das Erste, was ich tue, ich schaue mich um und frage mich, hat es jemand gesehen? Anstatt zu sagen, der Herr hat es gesehen und von daher bringe ich es zum Herrn. Es ist ja Vergebung da, das macht ja das Leben eines Christen aus. Also Liebe aus reinem Herzen, das bedeutet, regelmäßig immer wieder zum Herrn zu gehen, Sünde zu bekennen und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es keinen anderen Weg, als dass wir zu unserem Herrn gehen, Sünde anerkennen, Sünde bekennen und uns Vergebung vom Herrn zusprechen lassen. Schön wäre es ja, wenn es da einen anderen Weg gäbe, das Herz wieder reinzumachen, als immer wieder diesen in Anführungsstrichen demütigenden Gang zum Kreuz. Aber es gibt keinen anderen Weg. Ich war vor einigen Jahren mal bei einem guten Bekannten zu Besuch, Willem heißt er, und er führte mich durch sein neues Haus. Er hatte umgebaut und er führte mich durch sein Haus und dann sagt er so, und jetzt zeige ich dir mal meinen Wintergarten, und der war imposant. Ich kam dort rein und er hatte sein Ess- und Wohnzimmer, hatte er geöffnet, eine Wand rausgenommen, mit Glas nach draußen gebaut und das war so ein ganz großer Raum, bestimmt 50, 60 Quadratmeter Wintergarten. Du gucktest dich um, überall Licht, Glas. Du gucktest nach links und rechts, überall Glas. Du gucktest nach oben, überall Glas. Beeindruckend. Meine erste Frage an ihn war denn, du Wilhelm, wer putzt denn das? Ja, ne, alle Frauen nicken gerade hier, war auch eure Frage, ne? Ja. Alle denken, ja, das ist so ein Traum in Glas. Frauen denken sofort, das ist ein Albtraum in Glas. Wer putzt denn sowas? Also meine erste Frage, du Wilhelm, wer putzt denn das? Und gerade wenn ich an die Glasflächen da oben dachte, wer putzt denn das? Wisst ihr, was der gesagt hat? Der grinste mich nur an, stellte sich so hin und sagte, Lotus-Effekt. Wisst ihr, was das ist? Er stand da so und sagte, Lotus-Effekt. Das heißt, die Gläser, also die Scheiben, hatten einen Lotus-Effekt. Die hatten also eine ganz spezielle Oberfläche, die so gestaltet ist, wie eben die Lotusblätter es haben. Wenn Wasser auf diese Oberfläche kommt, Wasser perlt ab und nimmt die Verunreinigungen mit. Also im Idealfall musst du da gar nicht mehr putzen. Und tatsächlich, ich wusste nicht mehr genau, wie alt dieser Wintergarten war, aber ich fragte ihn, wann hast du ihn das letzte Mal geputzt? Und er sagte, noch nie. Und das war schon ein bisschen länger her. Tatsächlich. Das scheint zu funktionieren. Lotus-Effekt. Das wäre doch schön, oder? Wenn sowas für das menschliche Herz gäbe. So ein Lotus-Effekt. Du gehst einfach in den Gottesdienst, so wie heute. Im Bild gesprochen, holst du dir so eine fromme Dusche ab und gehst wieder rein nach Hause. Das wäre doch schön. Das geht aber nicht. Das Herz lässt sich so nicht reinigen, indem wir einfach mal so in eine fromme Dusche gehen und die Verunreinigungen einfach mitgenommen werden. Nein, nein, der einzige Weg, den uns die Bibel aufzeigt, ist der, Sünde muss bekannt werden. Aber wenn sie bekannt wird, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist genau das gleiche Wort wieder. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was ist das für eine Zusage? Wie viel Zeit nimmst du dir für deine Herzenspflege? Paulus sagt, das reine Herz, das ist das, was am Ende dastehen soll. Wie viel Zeit nimmst du dir für deine Herzenspflege? Oder fangen wir mal mit einer anderen Frage an. Wie viel Zeit nimmst du dir für deine Körperpflege am Tag? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie viel Zeit so durchschnittliche Deutsche sich nehmen für die Körperpflege. Da muss man unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Da gibt es eine Differenz. Ja. Die aber gar nicht so atemberaubend ist, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Nee, nee. Was meint ihr denn? Habt ihr eine Idee? Wie viele Minuten nehmen sich denn wohl Frauen Zeit in Deutschland täglich für die Körperpflege? Ungefähr. Bitte? 30? Ja? Nee, sie sind doch etwas sorgfältiger. Die Frauen, 44 Minuten, aber von der Größenordnung lagt ihr gut. Ne? Also 44 Minuten, das ist so eine durchschnittliche Zeit, die eine Frau sich täglich für die Körperpflege nimmt. Ein durchschnittlicher Mann? 5 Minuten? Nein, so ganz so schlimm sind wir nicht. Nein, nein. Eigentlich habe ich sogar gedacht, Mensch, interessant. Nein, 32 Minuten. Hätte ich nicht gedacht. Also wenn Frauen sich 44 Minuten Zeit nehmen, Männer 32. Aber gut, das ist statistisch so erhoben. Da muss was dran sein. Also gut 30 bis 40 bis 45 Minuten Zeit für die Körperpflege. Warum nehmen wir uns eigentlich nicht mindestens genauso viel Zeit für die Herzenspflege? Warum? Vielleicht machen wir es ja. Und dann würde ich sagen, das ist gut. Bleib dabei. Mach weiter so. Denn am Ende soll ein reines Herz dort stehen. Ein Herz, das es sich zur Gewohnheit gemacht hat, die Verunreinigungen, die Sünde in unserem Leben zu bekennen, abzugeben. Denn was ist das für ein Vorrecht, ihr Lieben? Was ist das für ein Vorrecht, dass wir Sünde nicht selbst loswerden müssen? Wir können sie ja bekennen und dann ist sie weg. Also das ist das Erste, was wir hier erkennen. Paulus sagt, Ein geistlich reifer Mensch geht nicht nachlässig mit Sünde um. Das Zweite. Was ist denn das Zweite, was am Ende dastehen soll? Paulus nennt das ein gutes Gewissen. Was ist das Gewissen? Das Gewissen, das ist eine Institution, die Gott in uns hineingelegt hat, die so eine Art Frühwarnsystem für uns ist. Sie knüpft an, eigentlich dieser Gedanke knüpft an das reine Herz. Der Begriff, der hier in der Grundsprache des Neuen Testaments gebraucht wird, das ist ein ganz interessanter Begriff, den kann man wörtlich übersetzen oder muss man wörtlich übersetzen mit Mitwisser. Ein Gewissen ist ein Mitwisser. Das heißt, da haben wir eine Institution in uns, die alles mitbekommt, die mitweiß, die alles, was in unserem Inneren geschieht, was andere Menschen noch nicht sehen, aber unser Gewissen kriegt das mit. Und es ist von Gott aus so angelegt, dass es als unabhängige Instanz Alarm schlägt, wenn dort irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ein geistig reifer Mensch hat ein gutes, ein funktionierendes Gewissen, ein funktionierendes Frühwarnsystem. In meinem früheren Leben war ich mal Elektriker und bei dieser Thematik denke ich immer als erstes an so etwas hier. Kennt ihr das? Ja, ne? Bei euch hängen auch solche. Guck mal da vorne, hier über diesem Fenster hängt so ein Gerät, dort auch. Das sind Rauchmelder oder Rauchwarnmelder sind das. Frühwarnsysteme, die auf Dinge reagieren, die unser menschliches Auge nicht sieht. Also wenn hier wirklich Rauchpartikel im Raum sein sollten und unser Auge das noch nicht wahrnehmen kann, diese Rauchmelder, die nehmen das wahr. Die arbeiten optisch. Das heißt, wenn Rauchpartikel in diesen Rauchmelder kommen, ja, dann wird dort Alarm geschlagen. Das ist wunderbar. Das ist vergleichbar mit unserem Gewissen. Etwas, was man von außen noch nicht sieht, aber dass diese Instanz in uns, die soll uns korrigieren. Die soll uns aufmerksam machen. Ja, schön und gut. Jetzt mit diesen Rauchmeldern hat es aber ein kleines Problem. Wir an der Bibelschule Brake, wir haben auch vor einigen Jahren mal Rauchmelder installiert. Wir hatten lange Zeit keine. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, wir brauchen Rauchmelder. Wir haben so viele Personen bei uns zum Übernachten. Freizeitgäste, Schüler, da müssen Rauchmelder rein. Wir sind in den Baumarkt gefahren, haben Rauchmelder gekauft. Natürlich die günstigsten, die es gibt. Missionswerk. Und dann haben wir die Rauchmelder bei uns installiert. Ein paar Tage ging das gut. Irgendwann kamen die Beschwerden unserer Schüler und unserer Freizeitgäste. Da ging doch mitten in der Nacht plötzlich mal so ein Ding los. Ohne dass irgendwo Rauch gewesen ist, plötzlich trällerte das Ding, ein schönes Lied, und unsere Gäste waren wach. Ja gut, das ist eben ein Problem, das waren die billigen, diese batteriebetriebenen mit ganz normalen Batterien. Sobald die nachlassen, kann es da zu Störfunktionen kommen und das ist da wohl passiert. Na gut, die Beschwerden nahmen zu, so haben wir alle Rauchmelder wieder rausgerissen. Wir haben gedacht, war doch keine gute Idee, die da drin zu lassen. Kurze Zeit später kam die Feuerwehr zu uns. Die machen regelmäßig eine Übung bei uns in den Häusern, gingen durch die Räume und sagten, Leute, ihr habt ja gar keine Rauchmelder. Das geht ja nicht, da müssen Rauchmelder rein. Inzwischen sind die auch Pflicht. Und so haben wir wieder angefangen, Rauchmelder bei uns zu installieren, diesmal aber die besseren. Die mit den 10-Jahres-Batterien, die man nicht warten muss, die man nachher nur noch einmal austauschen muss. Also die Rauchmelder sind gut, aber Rauchmelder haben auch ein gewisses Problem. Sie können zu sensibel sein. Das heißt, sie schlagen an, selbst wenn überhaupt kein Rauch da ist. Oder sie können zu abgestumpft sein, dass sie irgendwann gar nicht mehr melden, selbst wenn Rauch da wäre. Mit dem Gewissen ist es ganz ähnlich. Die Bibel sagt uns, das Gewissen ist etwas, das Gott in uns hineingelegt hat, das, was am Ende auch da sein soll, ein gut funktionierendes Gewissen. Aber wir stellen in der Bibel fest, es funktioniert nicht immer einwandfrei. Römer 14. Hier haben wir eine Stelle, von der ich glaube, Sie zeigt uns, dass hier das Gewissen zu sensibel reagierte. Hier gab es eine Streitfrage in der Gemeinde, Römer 14, und Paulus bezeichnet diese beiden Parteien als die Starken und die Schwachen. Und denen widmet er einige Verse in Römer 14. Das Interessante ist aber jetzt gar nicht, dass man mal danach fragt, ja, was ist denn nun mit den Starken oder mit den Schwachen? Und dass ich jetzt versuche herauszufinden, welcher Personengruppe kann ich mich zuordnen. Nein, interessanter an diesem Kapitel ist, dass beide, die Starken und die Schwachen, nicht richtig miteinander umgegangen sind. Die einen haben die anderen verachtet und die anderen haben die einen gerichtet. Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Dieses übersensible Gewissen, was hier in Römer 14 geschlagen hat, hat Männer und Frauen Gottes dazu gebracht, Geschwister im Glauben zu richten oder zu verachten. Jetzt versteht mich nicht falsch, natürlich in jeder Gemeinde muss Korrektur da sein und all diese Dinge, die uns die Bibel auch aufzeigt. Hier geht es um ein ungesundes Richten und Verachten, weil das Gewissen nicht richtig schlägt, weil es zu sensibel eingestellt war. Auf der anderen Seite, wenn ich Galater 5 aufschlage, dann stelle ich fest, oh, ein Gewissen kann auch abgestumpft sein, auch bei Christen. Manchmal ist es übersensibel, aber manchmal eben auch abgestumpft. Galater 5, Vers 13. Da schreibt Paulus, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Ja, ein gutes und wichtiges Wort. Nur, schreibt Paulus weiter, gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Freiheit heißt nicht, jetzt kann ich alles tun und lassen, was ich will. Ein gut funktionierendes Gewissen, eine innere Instanz, die anschlägt, wenn es sein muss, und die mich in Frieden leben lässt, eben wenn es auch sein muss. Ja, vielleicht haben wir als Christen mit diesem Punkt sogar am meisten Probleme. Das Gewissen zu justieren, einzustellen, und das geht nicht anders, als dass wir unser Gewissen ausrichten an diesem Wort. Darum geht's. Es geht nicht danach zu fragen, was gefällt mir am besten, was finde ich am schönsten, wie fühle ich mich am besten. Es geht hier um dieses Wort. Ein gut funktionierendes Gewissen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, Paulus sagt, wenn du zum Glauben gekommen bist und im Glauben wächst, dann soll am Ende ein ungeheuchelter Glaube dastehen. Was meint dieser Begriff, ein ungeheuchelter Glaube? Das Wort, das hier steht, das müsste man wörtlich übersetzen mit einem ungeschauspielerten Glauben. Der Begriff, der hier steht, kommt ganz oft auch in der antiken Literatur vor und bezeichnet Schauspieler. Heute gibt es viele Schauspieler, damals in der Antike, zur Zeit, als Paulus lebte, gab es auch ganz, ganz viele Schauspieler. Es gab Berufsschauspieler, es gab große Theater, wo Theaterstücke aufgeführt wurden. Und der Begriff, den Paulus hier gebraucht, der sonst auch im Neuen Testament gebraucht wird, wenn Heuchler dort steht, dieser Begriff bezeichnet Schauspieler, Berufsschauspieler. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einer Schauspielerin, das ist eine Skulptur, von einer Schauspielerin. Seht ihr, was die in der Hand hat? Was hält die in der Hand? Das ist eine Maske, ja. Und so wurde früher Schauspielerei betrieben. Es gab dort große Bühnen, aber auf den Bühnen hielten sich nicht 20, 30 Schauspieler auf, sondern in der Regel, das waren oft nur ein oder zwei Personenstücke. Es spielten mehrere Personen in diesem Stück mit, also es ging um mehrere Rollen, aber es gab nur ein oder zwei Schauspieler, die dann unterschiedliche Rollen ausfüllten. Sie hatten unterschiedliche Masken dabei und dann waren sie in dieser einen Rolle und setzten sich die eine Maske auf und dann schlüpften sie in die andere Rolle und wechselten einfach die Maske. Und so war es ein und die gleiche Person, die ganz viele Rollen einnahm. Und solche Personen bezeichnete man als Schauspieler, die also Masken trugen, die in Rollen schlüpften. Und Paulus sagt, am Ende unseres Lebens soll ein Glaube dastehen, der nicht geschauspielert ist. Also ein echter, ein wirklich durch und durch echter Glaube. Und wisst ihr was? An diesem Text berührt mich dieser Punkt am allermeisten. Dieser echte Glaube. Und ich muss mich fragen, Matthias, wie viel ist an dem Glauben, den du inzwischen seit 34 Jahren lebst? Wie viel an diesem Glauben ist wirklich echt und wie viel ist geschauspielert? Wie viel ist nur antrainierte, fromme Form, die du nach außen lebst, aber die nicht von innen heraus Substanz hat? Das ist interessant. Ich kam vor 34 Jahren zum Glauben und ich merkte relativ schnell, wie man sich in christlichen Kreisen zu bewegen hat. Das meine ich jetzt auch gar nicht so negativ, sondern ich lernte relativ schnell, ja, die Lieder zu singen, die Christen sangen, zu beten, so wie Christen beten. Und das ist ja alles richtig, versteht mich bitte nicht falsch. Aber dann kam auch relativ schnell die Zeit, wo ich merkte, ja, Menschen gucken mir nicht ins Herz. Und wenn ich die richtigen Lieder singe und wenn ich die Gebete richtig formuliere, dann haben alle hier um mich herum den Eindruck, das ist ein ganz frommer Mann, der Matthias. Aber was ist eigentlich drin? Was steckt eigentlich drin im Herzen? Ich glaube, wir stehen als gläubige Christen in der Gefahr, nach außen mehr darzustellen, als wir innen tatsächlich haben. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich bin nicht sicher, ob ich das vor diesen Jahren, als ich mal hier war, schon mal gezeigt habe in der Einsatzwoche. Habe ich euch das mal gezeigt? Könnt ihr euch nicht erinnern? Guckt mal, das ist eine Bibliothek. Die sieht gut aus, oder? Imposant. Eine ganz tolle Bibliothek. Kostbare Bücher. Ich habe dieses Bild von einer Homepage, von einem Verlag genommen. Diese Bücher kannst du dort kaufen, bei diesem Verlag. Wenn du jetzt mal weiter blätterst auf der Internetseite und dir die Bücher mal ein bisschen näher angucken willst, guck mal, dann ist unter anderem auch dieses Bild dort. Könnt ihr das erkennen? Was ist mit den Büchern? Die sind leer. Das sind Buchdeckel, aber keine Bücher, die du dort kaufen kannst. Und das ist tatsächlich wahr, es gibt diesen Verlag, dieser Verlag stellt ganz individuell Bücher her für Personen, die sich mal ganz schnell relativ kostengünstig eine imposante Bibliothek zulegen wollen. Ja, es hat folgenden Hintergrund. Es gibt manche Berufsgruppen, die identifizieren sich sehr stark über die Größe ihrer Bibliothek, nehmen auch den Selbstwert vielleicht sehr stark aus der Größe ihrer Bibliothek. Welche Berufsgruppen das sind, das werde ich jetzt gar nicht so genau ausführen. Aber man munkelt, dass vor allem auch Theologen darunter sein sollen. Das heißt, wenn ich nicht das nötige Kleingeld habe, aber meinem Berufskollegen mal eine imposante Bibliothek präsentieren will, dann gehe ich zu dem Verlag und dann machen mir macht mir dieser Verlag genau die Bücher, die ich brauche. Standardwerke, die sehr teuer sind, aber die ein guter Theologe eben in seiner Bibliothek haben muss. Von außen sehen die ganz echt aus. Die erkundigen sich alle, wie sehen diese Bücher aus. Sind dann auch noch ein bisschen abgegriffen. Also die kriegst du richtig, wie sagt man dann? Vintage oder was? Ja, also irgendwie abgegriffen kriegst du die auch noch. Also dass sie so richtig, so zack, 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 baust du dir eine Bibliothek auf. Und dann holst du deinen Berufskollegen zu dir nach Hause und führst ihn erstmal durch deine Bibliothek und zeigst ihm, was du da alles hast. Und er geht da durch und findet das ganz toll. Also super. Ja, und guckt und plötzlich bleibt er stehen und sagt, Mensch, das Buch, das suche ich ja schon seit langem. Da wollte ich doch schon lange mal reingucken, ne? Und wenn er dann zugreifen will, dann musst du ihm spätestens dann Kaffee anbieten. Ganz schnell, also mitnehmen in die Küche oder ihm sagen, das Essen ist fertig, wir müssen weiter. Ist ja schon verrückt, oder? Was wir manchmal so betreiben, um nach außen mehr darzustellen, als innen drin ist. Aber jetzt gucken wir bitte mal nicht so weit, sondern schlagen vielleicht mal Matthäus 5 auf. Oder Matthäus 6. Ich lese mal ab Matthäus 6. In der Bergpredigt thematisiert Jesus genau diese Problematik. Matthäus 6. Ich lese mal ab Vers 1. Da heißt es, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt. Das ist genau das. Also vor Menschen etwas darstellen. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun, und hier steht jetzt wieder der Begriff Schauspieler, ne? Wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Oder dann weiter, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Jesus in Matthäus 6, Paulus in 1. Timotheus 1, sie malen uns vor Augen, dass je mehr wir im Glauben wachsen, unser Glaube immer echter werden muss. Immer weniger geschauspielert, immer weniger daran denken, ach, wie sieht mich denn jetzt der andere an? Was denkt der andere über mich? Hat der ein gutes Bild über mich? Nein, sondern das zu leben, was wirklich drin ist und den Herrn bitten, dass er an unserem Leben arbeitet. Wie können wir zu so einem Christenleben kommen? Ich glaube, wir haben in den Timotheusbriefen einen ganz feinen, Hinweis, und hier möchte ich gerade mal uns Ältere ansprechen, einen feinen Hinweis, wie man so etwas leben kann und so eine Kultur in der Gemeinde auch fördern kann. Wir haben ja jetzt gerade 1. Timotheus 1, Vers 5 gelesen. Schlag mal 2. Timotheus 1, Vers 5 auf. Da kommt der gleiche Begriff nochmal vor. Dieser ungeheuchelte Glaube. Und wir lesen 2. Timotheus 1, Vers 5. Da schreibt Paulus an den Timotheus, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, und jetzt geht's weiter, der zuerst in deiner Großmutter Lois war und deiner Mutter und in deiner Mutter Eunike wohnte. Paulus sagt Timotheus, ich erkenne in dir einen ungeheuchelten Glauben. Aber nicht nur bei dir, der ist vorher in deiner Großmutter gewesen und danach habe ich ihn bei deiner Mutter erkannt und dann habe ich ihn bei dir erkannt. Die ältere Generation hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf das Glaubensleben der Jungen. Davon bin ich fest überzeugt. Das Prinzip sehe ich hier. Wie kann ich von jungen Menschen, wie kann ich von Kindern, von Jugendlichen einen echten Glauben erwarten, wenn ich ihn selbst nicht vorlebe? Die sehen es doch an mir. Die Kinder sehen es doch an uns, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir mit unserem Glauben umgehen, wie wir unsere Beziehung zum Herrn leben, und die machen uns das nach. Das ist keine Garantie dafür, dass dann die Jungen das auch so leben, wenn wir hingegeben leben, aber es ist eine Voraussetzung. Ein ungeheuchelter Glaube, echt, nicht spektakulär, einfach nur echt, hingegeben, treu und in Liebe dem Herrn zugewandt. Darum geht's. Ja. Und das möchte Gott gerne am Ende unseres Lebens sehen. Das ist Gottes Ziel mit meinem Leben. Und daran denkt Paulus, wenn er den jungen Timotheus in die Gemeinde schickt. Das ist Gemeindealltag. Er sagt, helft euch gegenseitig, dass die richtigen Stellen also die falschen Stellen, die Gott nicht haben will, die sollen weggenommen werden. Es soll geschliffen, es soll poliert werden, und am Ende des Lebens soll so eine Art David dastehen, der genau so aussieht. Ganz schlicht ein Glaube, der von der Liebe geprägt ist zum Herrn und zum Nächsten. Und dieser Glaube muss mit einem reinen Herzen geschehen, mit einem guten Gewissen und mit einem ungeheuchelten Glauben. Mit mehr müssen wir gar nicht vor dem Herrn stehen eines Tages. Mit mehr müssen wir gar nicht dastehen.